Einen wunderschönen guten Morgen, Tag oder auch Abend, liebste Studio-Komplex-Hörerinnen und Hörerschaft. Ein wunderbares Kollektiv, das sich mindestens mal in seinem Interesse für kontroverse Themen in nicht allzu bierernster Umsetzung vereint. Cheers. Ist ein schönes Gefühl, oder? So ein Wir-Gefühl, so heimelig. Ein warmes Nest, ein Zufluchtsort irgendwie. Da gibt's im Mutterschiff ARD Slogan:
Wir sind deins, ARD.
Sogar eine ganze Themenwoche zu.
Wir gesucht, was hält uns zusammen?
Okay, Spoiler Alert, wir von Studio Komplex sind's nicht. Axt im Walde ist unser alter Ego, also wer braucht noch Brennholz? Denn wir sind heute so ein bisschen spalterisch drauf mit der These: Wir-Gefühl brauchen wir nicht, wollen wir nicht, weg damit.
Nein, doch.
Oh. Ich weiß. Das klingt jetzt latent radikal und nach individualistischem Beißreflex, aber, ach nee, ehrlich gesagt, kein Aber. Ist es schon auch. Warum eigentlich immer relativieren? Weil das Beschwören eines Wir-Gefühls erstens unpräzise, zweitens spalterisch, ja, ohne Spaß, und drittens sogar ziemlich gefährlich sein kann.
Wenn es dieses eine übergeordnete Wir-Gefühl geben soll, was wäre es? Die Nation? Was wäre es?
Ich habe viele verschiedene kleine Wir-Gefühle.
Naja, also ich zuck halt wirklich schon zusammen, wenn du sagst Wir, ne?
Dieses Deutschland, dieses heutige Deutschland besteht aus mindestens drei großen Gruppen.
Welche das sind, ob die vereint werden sollten und ob wir dadurch mehr gewinnen oder eher was verlieren. Darum geht's in dieser Folge. Ich bin Anne-Kathrin Eutin und das ist Studio Komplex. Gut, jetzt könnte mein Beißreflex gegen das Beschwören eines Wir-Gefühls auch darin liegen, dass es meine einzige Coping-Strategie ist, um nicht in einen komaartigen Schockschlaf zu versinken, sobald ich medial mit dem Thema konfrontiert werde.
Gemeinsam müssen wir zum Wohl unseres Landes und der Menschen in unserem Land bestehen.
Wir müssen uns unterhaken und zusammenhalten.
Ich halte das auch für einen Beitrag zur Versöhnung der Gesellschaft insgesamt.
Und auch da müssen wir gemeinsam handeln.
Und vor allem das Bestehen darauf, dass wir gemeinsam agieren.
Leute, stopp, aufwachen, es geht schnell. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Also nicht, dass ich den Gedanken von diesem Kokon eines Wirs nicht total reizvoll finde. Aber ich denke mir halt so, halt, stopp, wir, was soll das bitte überhaupt sein? Wie Michel Friedmann ja eben meinte.
Wenn es dieses eine übergeordnete Wir-Gefühl geben soll, was wäre es? Die Nation? Was wäre es?
Was die Politik da beschwört und auch die ARD-Themenwoche, mit der wir ja trotz unserer spalterischen Tendenzen gerade ein Wir bilden, das ist meistens tatsächlich sowas wie die Nation. Und wo wir gerade bei spalterischen Tendenzen sind, das ist ja das Thema, das Hand in Hand genauso hoch gejazzt wird. Die
Spaltung der Gesellschaft.
Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass sich unsere Gesellschaft nicht weiter spaltet.
Es kann uns ja nicht egal sein, wenn Ränder auf der extremen Seite wachsen.
Es gibt keine Entscheidung, die man nur für sich alleine trifft.
Die kämpfen gegen unsere Demokratie.
Nichts als Hass und Hetze und Ausgrenzung und Spaltung finden da statt.
In diesen Zeiten, in denen der gesellschaftliche Zusammenhalt bedroht ist, finde ich es persönlich unanständig, Geringverdiener gegen Bedürftige und Bedürftige gegen Flüchtende auszuspielen. Das gehört sich nicht, meine Damen und Herren. Wir müssen die Gesellschaft jetzt zusammenhalten.
Glaubt man den berühmten
repräsentativen Forsa-Umfragen im Auftrag von
diesmal der Caritas von Januar 2022, dann stellt man Erschreckendes fest.
Corona hat das Wir-Gefühl getötet.
Nee, Uli, komm, gib mir mehr Spaltung, mehr Drama.
Corona hat das Wir-Gefühl getötet.
Genau. Also, das glauben laut der Caritas-Umfrage zumindest 72% der Befragten. Und okay, gäbe es also sowas wie ein Spaltometer, die Lage in unserem Land, die wäre akut dramatisch, denke ich.
Also, wenn es ums Wir geht, sind wir Virologen natürlich gefragt. Und ich habe da auch so ein Testinstrument entwickelt, das Spaltometer. Wenn ich das bei so einer Gesellschaft anlege, dann kann man gleich auch sehr schön sehen, wie gespalten die ist. Also eine Spaltinzidenz von 10. Das ist schon beunruhigend, denn das klingt ja erstmal nicht viel, aber letzte Woche waren es 5 und die Woche davor 2. Also da haben wir jetzt schon exponentielles Wachstum und ohne Maßnahmen ist die Gesellschaft zu Weihnachten einmal in der Mitte durch und zu Ostern besteht sie aus 160 Millionen halben Individuen. Das ist also kaum noch abzuwenden.
Herr Jemini, das will ich mir aber gemäß des Zwei-Quellen-Prinzips verifizieren lassen. Denn selbst unser Chef-Virologe Christoph Droxelt könnte mit seinen Prognosen ja hier und da auch mal falsch liegen, oder?
Ich bin Daniel Privitera und habe Streitgut gegründet, eine neue gemeinnützige Organisation. Und unser Ziel mit Streitgut ist eine bessere Diskussionskultur in Deutschland.
Unsere These im Podcast, die sind ja immer ein bisschen kontrovers. Unsere These lautet dementsprechend, Wir-Gefühl, weg damit. Das ist unser Titel. Ist das ein guter Start in eine Debatte, sag mal?
Wir-Gefühl, weg damit. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein guter Start in der Diskussion ist.
Upsi.
Es gibt Forschung, die nahelegt, dass Gespräche zu strittigen Themen besser verlaufen, wenn sich die Leute, die darüber sprechen, am Anfang ihre Gemeinsamkeiten bewusst machen, weil einem das ein bisschen dabei hilft, dass man sich sicherer fühlt und nicht das Gefühl hat, es geht hier ums Ganze und um meine Identität. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das immer an erster Stelle stehen muss in der Gesellschaft und wir alle, weiß nicht, uns jeden Tag darauf einschwören müssen, wie groß doch das Wir-Gefühl in Deutschland ist.
Mhm. Glaubst du denn, unsere Gesellschaft ist gespalten? Das wird ja immer wieder propagiert und ich habe tatsächlich gerade gestern erst irgendeine Politik, hart aber fair, habe ich geschaut und da ging es auch schon wieder um die Spaltung der Gesellschaft. Glaubst du, da ist was dran?
Ja, das ist immer ein lustiges Thema auf eine Weise. Also es wird ja oft über die Polarisierung der Gesellschaft gesprochen. Mhm. Und wenn man mit den Leuten aus der Forschung spricht, die sich mit dem Thema befassen, die sagen immer, naja, die Polarisierung gibt es eigentlich gar nicht, der ist viel zu unscharf, dieser Begriff.
Daniel erklärt mir drei Arten der Polarisierung.
Es gibt eine Meinungspolarisierung, das bedeutet einfach, ich habe zum Beispiel zum Thema Klimawandel diese Meinung und du hast eine andere Meinung zu dem Thema. Und wenn sich das weiter auseinander bewegt, unsere Meinung dazu, dann hat man eben eine zunehmende Meinungspolarisierung beim Thema Klimawandel. Das ist aber, wenn man mit Leuten aus der Forschung spricht, sind die oft gar nicht so besorgt darüber. Es gibt aber auch noch eine andere Art von Polarisierung, die emotionale Polarisierung. Da sieht es schon ein bisschen anders aus. Also das wäre jetzt bei dem Klimabeispiel so, dass ich sage, weil du zum Thema Klimawandel die und die Meinung vertrittst, möchte ich nichts mit dir zu tun haben und verabscheue dich vielleicht sogar. Genau, dann gibt es noch eine dritte Art der Polarisierung. Das ist so eine Sortierung in Gruppen. Also das würde heißen, ich habe zum Thema Klimawandel zum Beispiel diese Meinung und alle in meiner gesellschaftlichen Gruppe haben dieselbe Meinung zum Thema Klimawandel und zu allen möglichen anderen Themen, Migration, Gender, Umverteilung und so weiter, haben wir auch alle dieselbe Meinung in meiner Gruppe. Und dann gibt es deine Gruppe, das ist eine andere soziale Gruppe und da habt ihr auch untereinander immer dieselben Meinungen zu allen möglichen Themen. Das ist diese Sortierung in Gruppen. Wenn sowas zunimmt in der Gesellschaft und sich da so homogene Gruppen bilden, die aber immer weniger miteinander zu tun haben, ist das gefährlich für eine Gesellschaft und für eine Demokratie. Das ist aber was, was in Deutschland man eigentlich nicht so findet, wenn man in die Daten schaut.
Ja, okay. Also wenn es eigentlich gar keine besondere Spaltung gibt, warum zur Hölle reden wir dann so viel darüber? Da hat Daniel auch schon einen Schuldigen ausgemacht.
Shame.
Nämlich?
Shame. Shame.
Uns.
Shame.
Die Wahrnehmung, dass die Polarisierung so schlecht geworden sei oder die Wahrnehmung, dass die Polarisierung so zugenommen hätte, hat auf jeden Fall, glaube ich, damit zu tun, was medial gut funktioniert und wie öffentlicher Diskurs und Debatte in unseren Medien stattfindet. Das ist was, was wir als Streitgut auch häufig kritisieren, dass wir den Eindruck haben, im öffentlichen Raum, im medialen öffentlichen Raum, wird in Diskussionsformaten oft versucht, durch so eine Art kalkulierte Konfrontation das ganze Format und das Thema eben interessanter zu machen, weil klar ist, wenn es kracht, dann ist es irgendwie spannend und die Leute bleiben bei der Stange.
Hm. Jetzt ist aber, würde ich jetzt einmal behaupten, Konfrontation ja per se nichts Schlimmes, solange man nicht persönlich wird und so die allgemeinen Grundsätze. Aber was wäre denn dann so ein Diskussionsformat im deutschen Fernsehen, was ihr positiv fändet? Oder findet.
Also ein Positivbeispiel gerade aus dem deutschen Fernsehen, was Diskussionsformate angeht, ist für uns Auf der Couch. Das ist ein ZDF-Format Und da ist die Idee, dass zwei Leute mit unterschiedlichen Meinungen zusammentreffen und das ganze Setting ist so das einer Paartherapie und dann werden die auf eine Couch gesetzt und es wird gesagt, na, wo drückt denn der Schuh und wieso findet ihr dann nicht einen guten Weg drüber zu sprechen.
Hört sich dann so an, damit ihr auch mal einen Eindruck bekommt. Gäste sind Jan Fleischhauer und Carla Remzma und Thema ist natürlich das Klima. Moderation und Coaching kommt von Leon Winscheid.
Carla, du vielleicht zuerst auf die Couch, Jan daneben und dann würde ich gerne, dass du versuchst herauszufinden, wieso ist sie so geworden, wie sie heute ist und danach tauschen wir.
Gab es sowas wie ein, nennen wir es Erweckungserlebnis, etwas, wo du angefangen hast?
Da würde ich sagen, tauschen wir die Position. Carla, du darfst einmal die Rolle des erfahrenen Interviewers, Interviewerin einnehmen.
Gab es so einen Moment, wo du persönlich Veränderung erlebt hast und das war blöd?
Nö, also Veränderung ist ja nicht.
Und dann ist das Ziel am Ende nicht, dass die sich in der Mitte treffen oder so, weil wir wissen ja, die Wahrheit liegt nicht unbedingt in der Mitte. Die kann auch mal ganz woanders liegen. Aber es ist eben wichtig, dass wir gut mit unseren Unterschieden und unterschiedlichen Meinungen umgehen können, so wie in einer guten Beziehung. Und bei Auf der Couch wird das gut gemacht. Dann werden die gebeten, einander Fragen zu stellen. Die eine Person fragt nur, die andere Person antwortet nur. Und das sind einfach gute Methoden dafür, um mal wirklich zu verstehen, warum denkt eigentlich die andere Person so, wie sie denkt, statt dass man, während die andere Person spricht, eigentlich nur darauf lauert, dass sie fertig ist und man rhetorisch zurückschlagen kann.
Okay, ich fasse mal zusammen. Daniel stellt fest, so rein wissenschaftlich lässt sich die These von der Spaltung der Gesellschaft nicht wirklich halten, was ja auch das ganze Heraufbeschwören einer Rückkehr zum Wir-Gefühl so ein bisschen obskur erscheinen lässt. Aber dass unsere Wahrnehmung eine andere ist, dafür macht er die Medien verantwortlich und die Art und Weise, wie kommuniziert wird. Dass zum Beispiel in Polit-Talkshows gar keine echte Diskussion, kein echter Streit stattfindet, sondern eigentlich nur ein um die Ohren klatschen von Meinungen wie Ohrfeigen. Und naja, also wer das noch nie erlebt hat bei Anne Will und Co., dann wohl nur, weil er schlicht und ergreifend noch nie eine Polit-Talkshow geschaut hat.
Wir haben, Sie sind doch gar nicht jetzt dran, Frau Drittwurt, bewegen Sie sich mal mit Ihrem Fächer und lassen Sie mich mal hier zu Ende reden. Das ist der Punkt, unterirdisch, ich distanziere mich überhaupt nicht von der Polizeiführung, weil diese Polizeiführung einen tollen Job gemacht hat. Das ist doch einfach Gesappel, was Sie hier machen. Einfach dummes Gesappel.
Herr Lenders und Frau Drittwurt, ich darf Sie jetzt mal auseinander dividieren.
Was wäre denn, wenn das Problem ist, unsere Art zu streiten? Und das nicht nur in Talkshows. Wenn dieser Vorwurf selbst, also Spaltung der Gesellschaft, nicht mehr ist als ein billiges Mittel, um echtem Streit aus dem Weg zu gehen. Um den Diskurs einzuschränken. Kein Ringen um Meinung mehr und um so hehre Ziele wie die Wahrheit oder den besten Weg, sondern das Beschwören dieses abstrakten Wir-Gefühls auf der einen Seite und das Abtun der diffusen anderen als Spalter? Haben wir einfach nur verlernt, uns zu streiten?
Warst du nicht fett und rosig, warst du nicht glücklich, bis auf die Beschwerlichkeiten mit den anderen Kindern streiten, mit Papa und Mama? Wo fing das an und wann? Was hat dich irritiert? Was hat dich bloß so ruiniert?
Mein Name ist Michel Friedmann. Ich bin ein Mensch mit verschiedenen Berufen. Ich bin Philosoph, ich bin Rechtsanwalt. Ich denke gern nach und ich rede gerne mit Menschen. Ich bin sehr neugierig und habe die Krankheit des Fragezeichens. Das bedeutet, dass ich eigentlich immer auf der Suche bin nach dem Warum. Und das ist eine Lebensaufgabe.
Und viele Warum-Fragen werden wir heute stellen hier. Wir fangen mal an, nicht mit einer Warum-Frage, aber mit der Frage, was hältst du eigentlich von der vielbeschworenen Spaltung der Gesellschaft?
Überhaupt nicht. Ich halte es für unverantwortlich, einen Begriff zu verwenden, der eine gewisse Objektivität hat. Amerika ist zum Beispiel gespalten, knapp 50% Republikaner, mal mehr, mal weniger, knapp 50% Demokraten. Wohin das in den letzten Jahren geführt wird, können wir nachvollziehen. In der Bundesrepublik Deutschland haben wir eine extremistische Radikalisierung. Sie betrifft ungefähr ein Fünftel der Bevölkerung. Wir haben den Mord an Lübcke erlebt, wir haben den Mord in der NSU erlebt, wir haben zwei Anschläge gerade aktuell auf Asylheime, Brandstiftungen. Wir erleben täglichen Judenhass. Ja, diese Szene ist mehr zum Wir geworden, ist eine politische Macht geworden, ist aber auch eine Quantität.
Michel Friedmann ist vermutlich der berühmteste Streiter in der Republik. Als Interviewer war er berühmt berüchtigt bis gefürchtet für seinen Stil.
Ich kann mich nicht an jedes Wort erinnern, auch wenn es nicht meine Wortwahl war.
Mich interessiert Ihre Lüge momentan weniger. Mich interessiert Ihre Geisteshaltung als Jugendlicher. Wenn Sie das gar nicht mehr ausschließen können, übrigens, ich kann für mich ausschließen, dass ich jemals Kanake gesagt hätte, dann interessiert mich einfach, wie war denn so Ihre Einstellung als Jugendlicher gegenüber Ausländern?
Also ich war immer ein Mensch, der Minderheiten respektiert hat, akzeptiert hat, sich sehr auch für den Schutz von Minderheiten eingesetzt hat, übrigens auch sehr intensiv.
Also Sie haben sich für den Schutz von Kanaken engagiert, wie Sie es gesagt haben.
Wissen Sie, ich habe Ihnen gesagt, das ist nicht meine Wortwahl gewesen und es ist es auch heute nicht.
Schließen Sie es in der Sendung heute aus, dass Sie jemals so etwas gesagt haben könnten?
Vergangenes Jahr hat er sogar ein ganzes Buch über das Streiten geschrieben. Und so erklärt sich auch ganz gut, wie er den radikalen Tendenzen in unserem Land beikommen will. Also die, die er eben erwähnt hatte, dieses radikale Fünftel. Neben einer konsequenten Strafverfolgung natürlich, nämlich auch so. Aber was wäre denn ein Umgang damit? Dann, also
umgehen, reagieren, etwas tun, etwas sagen, ob im Job, im Verein, an der Uni, in der Schule, zu Hause, beim Partner. In dem Moment, wo wir merken, dass jemand einen Satz sagt, wo die Idee, jeder ist jemand, pervertiert wird, zu einige sind eben niemand, muss man den Mund aufmachen. Es ist ein tagtäglicher Prozess, der einem dabei dann hilft, im politischen Raum auch den Mund aufzumachen. Aber ich rate, den Mund aufzumachen für die Demokratie, nicht nur gegen die Demokratiehasser, sondern eigentlich, wenn wir wirklich 80% sind oder mehr, dann muss man sich doch die Frage stellen, warum sind wir so leise, warum sind wir so müde, warum sind wir so verfettet?
Und ich muss zugeben, ich selbst habe mich ertappt gefühlt bei dieser Aussage. Denn wie oft in den letzten Jahren habe ich mit, ich nenne es mal, andersdenkenden Personen am Tisch gesessen und anstatt rauflustig die Ärmel ob dem nächsten verbalen Schlagabtausch hochzukrempeln, da lief in meinem Kopf eher ein innerer Monolog ab, sowas wie eine Art Gebet. Herr im Himmel, bitte lass Onkel Otto nicht die Frauenquote ansprechen.
Und auch nicht die Maskenpflicht.
Und Herr, wenn ich in meiner menschlichen Schwäche einmal gendern sollte,
dann lass Schwager Thorsten weggehört haben.
Wie faul bin ich eigentlich geworden? Dabei sollte man gerade mit vertrauten Themen wie Gendern oder Corona die Klaviatur der Argumente doch spielen können wie ein junger Mozart.
Und wo bleibt die Männerquote?
Die liegt doch schon bei mindestens 80%.
Ja, ja, vor allem in Berufen, für die ihr euch so fein seid. Wie Müllmann.
Oder KrankenpflegerInnen.
Ach, meine Woke-SchwägerInnen bricht sich wieder die Zunge.
Ist gar nicht so schwer, wollen wir üben?
Was habe ich denn von dem Quatsch?
Frag doch, was andere davon haben.
Genauso viel wie von der Maskenpflege.
Die würde dir heute auch nichts schaden.
Es gibt aber eine Studie.
Die Mehrheit der Forschenden.
Bill Gates hat neulich.
Die Querdenker.
Der Lauterbach.
Die Aerosole. Aber was soll ich sagen? Ich tu's häufig nicht mehr gern. Ich bin müde geworden. Weil ich auch in den meisten Fällen nicht daran glaube, dass es was bringt. Und damit bin ich nicht alleine.
Bei einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach aus diesem Sommer glauben nur 41% der Befragten, dass bei polarisierenden Themen durch Diskussionen Fortschritte erzielt und Kompromisse gefunden werden können.
Und wie traurig ist das bitte? Fehlt uns allen vielleicht einfach ein anspornender Michel Friedmann im Rücken?
Ich bin verrückt nach Streitkultur. Ich finde, Streiten ist übrigens der Sauerstoff der Demokratie, aber auch der Sauerstoff meines eigenen Hirns. Streiten ist in Deutschland irgendwie negativ besetzt, weil das mit der Schweigespirale der Eltern und Großeltern zu tun hatte. Aber Streiten ist die Voraussetzung auch der Neugierde. Du hast eine Position, ich habe eine Position und darüber müssen wir ringen.
Aber warum weckt das direkt die Assoziation von einem einarmigen Klimmzug in mir? Extrem anstrengend, wenig erfolgsversprechend, eher demotivierend. Ich habe eine Interpretation anzubieten. Nach der Medienbranche, wie Daniel es schon gemacht hat, führt Michel noch einen anderen Schuldigen vor. Das
Internet.
Das Schlimmste, was zu beklagen ist, ist die Diskussionskultur. Und jetzt muss man dann doch das Stichwort einführen, das Internet, die sozialen Dienste haben zu dieser Radikalisierung des Nicht-Dialogischen, des Monologischen und der unzivilisierten Art, miteinander zu reden, beigetragen. Aber auch das, zum Streit gehört nicht nur die kognitive Argumentation, sondern auch die Gefühle und Emotionen. Das gehört dazu. Nur Emotionen, die als Hass sich widerspiegeln, sind weder Argumente noch Emotionen im Streit, sondern es ist Hass. Und diese Differenzierung muss man im Netz jetzt noch mehr üben als bisher. Aber es ist eine neue Kommunikationsebene und wir werden das auch üben. Und ich bin sicher, dass in 10, 20 Jahren das besser wird.
Na, immerhin. Optimismus höre ich da doch raus. Aber hey, wir sind immer noch die Spalter in dieser Folge, also let's go.
Let's focus on the, let's focus on the, let's focus on what we don't got in common for us.
Wer Bock hat auf ein bisschen Untergang des Abendlandes, da habe ich ein ganz simples Rezept für euch.
Man nehme ein gerne gut abgehangenes Aufregerthema, lege es leicht gepfeffert in einen Thread und warte, bis sich in den Kommentaren Schaum bildet. Ein bisschen aufrühren, auf die ersten braunen Schlieren warten, dann noch ein Löffelchen Senf dazugeben und schon verwandelt sich die trübe Brühe in einen blubbernden, übelriechenden Hexenkessel, aus dem Dreck und Geifer meterhoch spritzen. Eher nicht abschmecken. Guten Appetit.
Ich sag mal so, es gibt Gründe, warum ich meine Bildschirmzeit für Social Media gerne begrenzt halte, sowie mein Instagram-Profil privat. Meine Kollegin Bianca Hauder, sie moderiert unter anderem bei Arte, die hat das nicht, deshalb habe ich sie mal angehauen zwecks Stimmungsbild.
Wahrscheinlich gab es die Meinungsverschiedenheiten und ich nenne es jetzt mal sachte Meinungsverschiedenheiten, natürlich schon viel früher und natürlich gab es die schon immer. Aber sie sind nur sichtbarer geworden. Natürlich bemerke ich Clashes. Also klar, die Fallhöhe ist einfach viel größer geworden. Ich glaube, das liegt einfach an der großen Zeit der Angst, in der wir eben gerade leben. Also sei es Klimawandel, sei es Krieg etc. Also da kann man ja jetzt weiter aufzählen, sei es die Pandemie. Ich glaube, es liegt wirklich daran, dass Menschen sich einkokonieren und Angst haben und deswegen auch der Ton schärfer wird und dass der Ton manchmal nicht mehr stimmt.
Und da macht Bianca einen spannenden Punkt, finde ich. Also klar, dass der Umgangston im Mantel der vermeintlichen Anonymität sich häufig jenseits sämtlicher Gürtellinien bewegt, das ist jetzt nicht die wildeste Erkenntnis. Aber super wichtig ist, glaube ich, sich nochmal zu vergegenwärtigen, wie unser Diskursraum sich verändert hat. Es gibt halt nicht mehr so die klassischen Gatekeeper, also quasi JournalistInnen und Presseleute, die wie Türsteher festlegen, wer rein darf in den öffentlichen Raum und seine Inhalte da raushauen kann. Eben nicht mehr so eine Szenerie.
Blauer Irokesenschnitt? Nee, du kommst hier nicht rein. Was bist du überhaupt für einer?
Rizzo? Das ist doch kein Name. Nee, vergiss es. Ciao.
Der öffentliche Diskursraum, der ist jetzt ein ganz anderer.
Drei kreischende, knallbunte Chicks, was seid ihr denn für welche?
Ich heiße Instagram und das sind Twitter und TikTok.
Ihr kommt nicht durch diese Tür.
Dann reißen wir eben die Wand ein.
Hey!
Wer braucht schon Türen?
Aufhören!
Und wer braucht Türhüter? Ciao, Jungs.
Wir sind irgendwie ein paar tausend Jahre später wieder bei so einer Art Agora gelandet. Nur in chaotisch, ach komm, was sag ich, anarchisch. Und da gibt es dann vielleicht auch einfach ein viel pluralistischeres Stimmungsbild, was vielleicht nach mehr Spaltung und weniger Wir-Gefühl aussieht, aber am Ende einfach immer auch schon da war, nur halt von Türstehern weggefiltert wurde. Und das hört sich doch eigentlich nach was ziemlich Gutem an. Mehr freie Meinungsäußerung, mehr freier Austausch. Das sagt auch Bianca Hauder.
Was ich gerade schon seit einiger Zeit ganz wundervoll finde, ist eben das Fortschreiten im Feminismus. Dass sich wirklich, und das sieht man in den Socials total krass, dass sich super viele Frauen unterstützen, dass sich Frauen gegenseitig empfehlen, für den Feminismus stehen und Leute in ihrer Blase, aus der Blase mit rausziehen und irgendwie was tun und was bewegen. Und wie geil ist das denn, wenn es auch das Netz schafft, eben so zu bestärken und nicht nur eben diese Spaltung oder diese Meinungsunterschiede, wie auch immer man das nennen will, zu betreiben, weil das ist ja auch für was Gutes da.
Und jetzt nennt Bianca zwar etwas total Positives, ohne Zweifel, aber sie spricht auch die sogenannten Blasen an. Sie meint damit die Filterblasentheorie.
Die Filterblase ist ein Begriff der Medienwissenschaft und wurde von dem Internetaktivisten Eli Pariser geprägt. Filterblasen entstehen, weil Webseiten versuchen, mit Hilfe von Algorithmen vorauszusagen, woran der Benutzer interessiert ist. Dazu werden Daten über Standort, Suchhistorie und Klickverhalten genutzt. Informationen, die diesen Daten nicht entsprechen, gehen dem Nutzer verloren.
Übrigens auch ganz eng verwandt mit der Theorie des Echoraumeffekts. Den nennt Michel Friedmann hier.
Und übrigens, wenn wir uns immer noch mal unterhalten mit Leuten, die uns Recht geben, dann wird das irgendwann ein zu betonierter Echoraum und das finde ich schade.
Dadurch kann es zu einer Verzerrung unserer Wahrnehmung kommen, indem es uns in unseren eigenen Meinungen unverhältnismäßig bestärkt. Aber diese Theorien von Filterblasen und Echoräumen, die sind auch nicht ganz unumstritten.
Also, dass nun jeder hier kreuz und quer heiraten darf, das ist ja völlig absurd.
Völlig absurd.
Es geht hier doch um die Familie.
Familie.
Die fördern wir und nicht irgendwelche Sexualgemeinschaften.
Was meinst du damit?
Ich meine, ey, was soll das? Du bist ein Echo, klar?
Echo, klar.
Genau. Soll doch jeder leben, wie er will, aber nicht unter dem Sakrament der Ehe.
Aber vielleicht geht es ja eher um Grundrechte.
Okay, du hast hier vielleicht einen Punkt. Stopp! Hier wird nicht diskutiert. Du bist ein Echo. Sonst nix. Verstanden?
Verstanden.
Ich muss hier raus. Bei dem Lärm kann ja kein Mensch nachdenken.
Wir sagen, auch wenn der Echokammer-Effekt mehrfach nachgewiesen wurde, es gibt auch kontrastierende Forschungsergebnisse. Etwa, dass Menschen online sehr wohl auch mit Andersdenkenden diskutieren oder auch in politisch homogenen Gruppen Meinungen korrigiert werden. Auch Daniel Privitera, unser Streitkulturexperte und Wissenschaftsvermittler, der sieht nicht in den sozialen Medien den Urheber für unsere miese Streitkultur.
Also ich glaube, Social Media hat auf jeden Fall eine neue Dimension in den öffentlichen Diskurs gebracht und vieles davon ist ja potenziell gefährlich und da muss man aufpassen, in welche Richtung sich das bewegt. Aber manchmal klingt es für mich so, als würde da gesagt, vor Social Media, da war alles gut und das sehe ich nicht so. Also die gute alte Zeit der Diskussionskultur, in der es völlig frei von Eitelkeiten nur darum ging, gemeinsam die beste Lösung zu finden, die gab es nie, sondern eigentlich war die Diskussionskultur, soweit ich es beurteilen kann, bei uns in Deutschland und eigentlich in allen liberalen Demokratien noch nie so gut bisher, wie sie sein könnte.
Okay. Ach, schade eigentlich. Aber hey, niemand hat gesagt, dass dieser Weg ein leichter sein wird. Naja, wir können uns ja jetzt auch einfach mal kurz auf eine Parkbank setzen, bisschen entspannen und zurückschauen, welche Strecke denn da schon hinter uns liegt. Denn das spricht Daniel damit ja an. Früher war, surprise, surprise, eben nicht alles viel besser. Weder mit der Diskussionskultur, noch mit dem Wir-Gefühl. Deshalb ja auch weg damit. Oder, Dominik Rigoll?
Ich habe mich mit gesellschaftlichem Zusammenhalt beschäftigt, einfach weil ich so als Bürger tatsächlich, jetzt gar nicht so als Historiker.
Dominik Rigoll haben wir nämlich als Historiker angehauen.
Mir halt aufgefallen ist und ich dann irgendwann auch davon genervt war, dass überall dieser Begriff aufpoppte. Ja? Und erstmal nur in der Presse, aber dann, na, es gibt ja so ein Forschungsinstitut, das sich jetzt damit beschäftigen soll. Es gibt im Innenministerium eine Abteilung oder eine Arbeitsgruppe, die sich damit beschäftigt. Und ich habe dann mal ganz einfach bei Google News im Pressearchiv mal nachgeschaut, woher das eigentlich kommt oder was da so die ersten Treffer waren. Und da bin ich dann auf eine Studie der Bertelsmann Stiftung gekommen, die Anfang der 2013 oder so eine größere Studie zu eben gesellschaftlichem Zusammenhalt in Anführungszeichen seit den 80er Jahren veröffentlicht hat.
Und die Bertelsmann-Umfrage, die sollten wir vielleicht kurz umschreiben.
In einer repräsentativen Studie wurde das Gemeinwesen in einem Zeitraum von 30 Jahren untersucht. Die Sehnsucht der Menschen nach sozialen Netzen, Regelkonformität sowie die Akzeptanz von alternativen Lebensmodellen wie zum Beispiel Homosexualität oder Menschen mit Migrationsgeschichte. Dazu wurden bereits erhobene Daten aus ganz anders ausgerichteten Umfragen ausgewertet. Man fragte also nicht, wie war es vor 20 Jahren, sondern schaute auf damals erhobene Daten.
Das kann man machen, ja, und dann kommen dann auch gewisse Ergebnisse raus und die wurden dann auch veröffentlicht. Und das Problem ist nur, dass jeder, der sich historisch so ein bisschen mit gesellschaftlichen Zusammenhalt, also dem Topos, ne, beschäftigt hat, dass es natürlich ganz viele unterschiedliche und eben auch gegensätzliche Definitionen dessen gibt, was eigentlich gesellschaftlicher Zusammenhalt / innerer Frieden ausmacht. Also wenn ich jetzt historisch sehe, ne, also wenn ich einen Sozialdemokraten in der frühen Bundesrepublik gefragt habe oder einen linken Sozialdemokraten oder gar einen Kommunisten, der wird auch sagen, ja, ich bin für inneren Frieden, aber der wird sich darunter etwas ganz anderes vorstellen als, was weiß ich, ein Adenauer, CDUler oder ein Rechtsradikaler. Ne? Und so genau so ist es heute und deswegen habe ich dann in einer zweiten Operation mal in aktuellen Parteiprogrammen nachgeschaut, ob der Begriff sozialer oder gesellschaftlicher Zusammenhalt da vorkommt und wie er dann definiert wird. Und in der Tat hat sich in den letzten Jahren in allen Parteien, bis auf der FDP, was ich ganz interessant finde, das Wort ziemlich verbreitet.
Ja, wirklich interessant, aber ich glaube, ich hätte eine Idee, warum. Okay, sorry, das führt zu weit. Weiter.
Bei den Linksparteien ist es ganz offensichtlich, Migration, eben auch Migration aus, außerhalb von Europa, ist positiv besetzt, ist gut für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Schlecht für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist Rassismus. So, bei der AfD kommt Rassismus als Problem überhaupt nicht vor. Und ein Problem für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ist natürlich Migration. Ja? Und also so, und alleine wenn man sich das anschaut, wird klar, dass man, so wie die Bertelsmann Stiftung und leider auch, finde ich, auch hier und da viele Journalistinnen und Journalisten, die sich mit dem Begriff beschäftigen, dass man gar nicht von dem gesellschaftlichen Zusammenhalt sprechen kann, ja? Weil es den so nicht gibt.
Und wo die Journalistenschelte heute ja eh so dick ausfällt, da nehme ich mir jetzt auch einfach mal die Freiheit heraus, gesellschaftlichen Zusammenhalt synonym zum Wir-Gefühl zu benutzen, damit es jetzt nicht zu größerer Verwirrung kommt. Ich finde jedenfalls, hier wird ganz gut deutlich, dass der Begriff Wir-Gefühl so schwammig ist, dass er halt wirklich weg kann. Es wird nämlich vermutlich ganz schön schwer, zwischen Position von Gregor Gysi bis Björn Höcke ein gemeinsames Wir-Gefühl heraufzubeschwören. Wir sind Papst, wir sind das Volk, mir son mir, was da schon alles als Kollektiv ausgerufen wurde. Nee, da würde ich gerne mein Veto einlegen, fairerweise. Zumal das ja selbst parteiintern einem krassen Wandel der Zeit unterliegt, wie Dominik sagt. Hier in der nächsten Antwort beschreibt er gerade die Situation in der alten Bundesrepublik, also ab dem Ende des Zweiten Weltkrieges bis 1990.
Es gab natürlich immer Rechtsradikalismus, Rechtsextremismus, aber das wurde immer verniedlicht, das wurde immer klein geredet. Man hat sich sehr um diese Wählerschaft bemüht. Ne? Man hat sehr, nicht nur die CDU und die FDP, auch die SPD hat immer versucht, auch rechte Wähler für sich zu gewinnen. Und heute hat sich das eben auch geändert. Ne? Siehe Stichwort PAK.
Ich muss kurz einhaken. Damit meint er eine Situation von 2015, als der damalige SPD-Parteichef Sigmar Gabriel rechtsextreme Randalierer so genannt hat. Also Pack.
Also wenn dann SPD-Vorsitzender sich so abfällig über Sympathisantinnen und Sympathisanten der Rechten redet, dann ist das wirklich ein Novum und bedeutet, ne, also in dem Sprech von heute, also das ist sozusagen ein Zeichen dafür, dass die Gesellschaft in Anführungszeichen gespalten ist. Aber das heißt einfach nur, dass zwei unterschiedliche Vorstellungen von Wir gegeneinander existieren und die existieren natürlich schon immer, aber mittlerweile ist dieses andere Wir, das AfD-Wir, nicht unbedingt hegemonial, aber so stark geworden, dass man irgendwie damit handeln muss. Und das wäre sozusagen die neue Situation heute.
Also habe ich den Eindruck, dass das Wir-Gefühl also letztendlich sich ja nur verändert hat oder dadurch verändert hat, wer die anderen sind. Wen wir als die anderen definieren.
Naja, also ich glaube, also ich zuck halt wirklich schon zusammen, wenn du sagst wir. Ne? Also,
zu Recht.
Also genau, ich finde, es ist halt unpräzise. Also wir sind ja dann immer alle. Ja? Das heißt, und wenn du sagst, also wen meinst du jetzt, wenn du hier meinst? Und das, weißt du, so, deswegen ist es halt, also würde ich halt das eher so formulieren, also was sich verändert hat in der Definition des Wir, ja, ist, dass weniger die Linken und die, in Anführungszeichen, Ausländer als außenstehend gelten, sondern eher die Rechten und die Nationalisten sozusagen. Ja, und die Leute, die gegen Migration oder gegen diese Linken sind. Also das hat sich geändert, genau.
Oh, da würde wiederum vermutlich eine Person widersprechen, mit der ich auch gesprochen habe für diese Folge. Und das verdeutlicht auch nochmal, wie schwierig es ist mit diesem Wir-Gefühl.
Mein Name ist Jana Hensel, ich bin Autorin und Journalistin. Ich arbeite als Reporterin für die Zeit und habe einige Bücher über Ostdeutschland geschrieben.
Jana Hensel hat gemeinsam mit der Migrationsforscherin Naika Forutan ein Buch geschrieben, Die Gesellschaft der Anderen. Sie sieht in Deutschland eine etwas andere Gruppenkonstellation in Sachen Mehrheitsgesellschaft und Außenstehender, als Dominik Rigoll es eben beschrieben hat.
Dieses heutige Deutschland besteht aus mindestens drei großen Gruppen. Das sind die Westdeutschen, das sind die Ostdeutschen, das sind die Menschen mit Migrationshintergrund und Einwanderungsgeschichte. Die gibt es auch dann nochmal in Ost und West. Und diese drei Gruppen haben zum Teil sehr differierende Erfahrungen gemacht in den letzten 30 Jahren. Und dennoch schauen wir auf die Probleme in diesem Land häufig allein aus der Perspektive der Westdeutschen, quasi der Mehrheitsgesellschaft.
Und das konterkariert die Idee eines umfassenden Wir-Gefühls, weil es somit eigentlich nur der einen dominanten Gruppe gilt, der Westdeutschen ohne Migrationsgeschichte.
Wenn wir über gesellschaftlichen Zusammenhalt reden wollen, dann müssen wir eben auch darüber reden, wie viele verschiedene Perspektiven es in diesem Land gibt und ob wir in der Lage sind, diese verschiedenen Perspektiven in den Blick zu nehmen, auszugleichen, wertzuschätzen und zu respektieren.
Als Ostdeutsche empfindet sie das häufig nicht so.
Sehen Sie, ich war gestern als Reporterin mit Robert Habeck in Sachsen. Ein ganz normaler Besuch der dortigen Landesregierung. Der Spiegel schrieb am Morgen darüber, oh, es wird eine schwierige Reise, der Vizekanzler muss an den Osten, das kann total unangenehm werden. Am Ende ist der Tag relativ ereignislos verlaufen. Es gab ein paar Gegendemonstranten, aber wirklich weit weniger, als es mitunter üblich ist. Und trotzdem wird der Osten beispielsweise eben immer als dieses von der Norm abweichende, sich stärker radikalisierende und so weiter geframed. Und das sind halt, das sind so Momente, in denen man spüren kann, wie Perspektiven hierarchisiert werden, wie Standpunkte sozusagen auch aus einem mehrheitsfähigen Diskurs ausgeschlossen werden. Und das sind dann Prozesse, die eben nicht dazu führen, dass wir ein großes gemeinschaftliches Wir kreieren können.
Oberflächlich hört es sich so an, als würde Jana Hensel unsere These Wir-Gefühl weg damit, also stützen. Aber das ist gar nicht so. Sie findet, es existiert noch nicht so recht, aber wünschenswert fände sie es absolut.
Ich denke, dass es für Teilgruppen ein Wir-Gefühl gibt. Ich denke, dass wir als Gesellschaft als Ganzes, also als die Vielheit dieser Teilgruppen, immer um dieses gesellschaftliche Wir kämpfen müssen. Das ist, dieses Wir ist ein Aushandlungsprozess. Es meint etwas Aktives. Dieses Wir ist nichts, was sich passiv ergibt. Genauso wie gesellschaftlicher Zusammenhalt nicht aus Passivität einfach so da ist. Wir müssen es jeden Tag neu verhandeln. Und wir müssen dafür auch mitunter in Kauf nehmen, dass wir uns streiten, dass wir verschiedene Perspektiven haben.
Freunde, täglich aushandeln, kämpfen. Ist das eigentlich wirklich meine Aufgabe? Ist das nicht eigentlich Aufgabe der Politik? Es bewährt sich doch eigentlich immer als bestes Totschlagargument, wenn man keinen Bock auf Verantwortung hat, oder? Und Leute, es gibt da was, um das mindestens mal an so Großgruppenvertreter abzuwälzen. Den Herrschaftsvertrag. Dominik Rigoll nochmal.
Das ist ein Vertrag, der manchmal wirklich abgeschlossen wird, indem sich bestimmte Menschen treffen, aber meistens eher implizit läuft. Ja? Ein Herrschaftsvertrag, ein Vertrag zwischen den Großgruppen, die eine Gesellschaft tragen. Und das sind durchaus auch Großgruppen, die miteinander in Konkurrenz stehen.
Kannst du das spezifizieren? Sorry. Also
genau, das ist super abstrakt. Ne? Also fangen wir mit der DDR an, das ist am leichtesten. Die DDR als Staat wurde getragen von einer ganz kleinen Gruppe an alten Kommunisten, ja, die an der Spitze des Staates saßen, bis zuletzt, bis Ende der 80er Jahre. Und Leuten aus der HJ-Generation, also Leuten, die 1945 relativ jung waren, aber die aus der HJ und aus dem Bund Deutscher Mädel kamen und nicht in den Westen gingen, sondern sich für den Osten entschieden. Und zwischen diesen beiden großen Gruppen, also der kleinen Gruppe der alten Kommunisten und der großen Gruppen der HJ, gab es sozusagen einen Gesellschaftsvertrag. Und da wurde entschieden, wer ist der gemeinsame Feind, wer ist der gemeinsame Freund, wer gehört dazu, wer nicht und so weiter und so fort. Und dieser Gesellschaftsvertrag zwischen diesen beiden Großgruppen ist nach 1990 aufgelöst worden, ne? durch die Wiedervereinigung, das ist klar.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das hört sich aber hier gefährlich nach Hinterkammer an. Funktioniert das wirklich so? Also ich stelle es mir so vor.
Okay, früher hätten wir gesagt, uns gehört die Stadt und hier gelten unsere Regeln und wer sich nicht dran hält...
Oh. Ja, aber die Zeit ist vorbei. Wir wollen auch unseren Teil und neue Regeln.
Ihr seid ziemlich dreist. Glaubt ihr, dass wir wegen euch die Alten abschaffen, hä?
Wer redet von abschaffen? Es kommen einfach ein paar dazu, da werden wir uns schon einig.
Okay, ihr könnt ein Viertel der Stadt haben.
Oh, wie großzügig. Drei Viertel oder wir lassen hier die Puppen tanzen.
Und wenn wir euch die Hälfte anbieten?
Dann sagen wir... top.
Ihr seid verdammt tough. Aber irgendwie sind wir uns gar nicht so unähnlich.
Gut, dass ihr das einseht. Zusammen werden wir die neuen Chefs.
Und ihr kommt uns nicht in die Quere und wir euch nicht.
Und die Einnahmen werden geteilt.
Das nenne ich doch mal gesellschaftlichen Zusammenhalt.
Okay, einige gehen dabei aber leer aus.
Na, Unzufriedene gibt's immer.
Wir nennen sie lieber Feinde der Gesellschaft.
Die müssen sich warm anziehen.
Auf eine goldene Zukunft.
Für uns. Auf den Zusammenhalt.
Aber sorry, ich war vorschnell. Zurück zum Gespräch.
Okay, aber wenn ich dann ein Synonym finden müsste für diese Herrschaftsverträge, das hört sich für mich ehrlich gesagt nach so einer Art normativen Kompass an. Ja,
ja, genau. Finde ich gut. Ja, also im Prinzip wird da festgelegt, und das klingt so ein bisschen, das ist jetzt keine Verschwörungstheorie oder so, also das ist einfach, so funktioniert Gesellschaft. Es ist jetzt nicht so, dass sich da irgendwelche Leute im Kämmerlein treffen und dann festlegen, aha, das sind die Feinde und das sind die Guten und das sind die Bösen. Aber ich glaube, jede Gesellschaft, jede Community braucht, wie hast du es gesagt, einen moralischen Kompass, so eine Vorannahme, wo man halt weiß, okay, Kommunisten sind böse und Ausländer sind ein Problem. Ne? Und das ist sozusagen der Vorteil, das ich habe, und das ist irgendwie gesetzt, darüber muss man jetzt nicht weiter diskutieren. So. Und heute löst sich ganz viel auch. Also übrigens, ich meine, so, ich rede jetzt ganz viel von politischen Sachen. Es lösen sich natürlich noch ganz andere Dinge auf, nämlich alte weiße Männer sind toll, ist jetzt heute nicht mehr so. Oder Geschlechter gibt es zwei. Auch das löst sich ja auf. Also es sind alles so Dinge, die früher gesetzt waren und die das Zusammenleben auf eine Art leichter machen, aber mit Sicherheit nicht konfliktloser.
Hört sich ein bisschen crazy an, so ein Aushandeln von Herrschaftsverträgen. Am Ende meint es den Prozess, welchem Wertesystem wir folgen. Und sowas wird ja auch festgelegt in sowas wie dem Grundgesetz. Und nee, das passiert auch alles nicht durch irgendwelche Eliten gesteuert. Damit wir endgültig von der Verschwörungstheorie wegkommen, reisen wir nochmal zackig in die Nazi-Zeit.
Ein anderes Beispiel ist 1933, also sozusagen das Kommen des Dritten Reiches. Das bahnt sich auch schon ab 1930, 31, 32. Siehst du immer mehr Leute arbeiten dann auf einmal mit den Nazis zusammen in verschiedenen Institutionen. Und irgendwann hast du dann 1933 das große Treffen Hindenburg und Hitler in Potsdam. Da wird dann der Pakt zwischen den beiden, zwischen der alten und neuen Rechten validiert. Und sozusagen im Nachklapp, in den Monaten danach, wird das dann auch von Millionen von Deutschen nochmal auf dem niedrigen Level validiert. Aber davor, also bevor es dieses große Treffen gab, wurde das auch genauso tausendfach angebahnt. Also ganz wichtig, ein Herrschaftsvertrag ist nichts, was irgendwie von oben oktroyiert wird.
Es passiert auf vielen, vielen Ebenen, dieser Aushandlungsprozess um ein Wir. Aber dafür brauche ich doch nicht diesen kollektiven Stempel, dieses Wir, die Deutschen, dieses Beschwören eines kollektiven Wir-Gefühls, dieses
Wir sind dabei. Die Welt ist klein und wir sind groß.
Oh, tut mir leid, aber in mir stirbt etwas einfach einen kleinen, leisen Tod, wenn ich das höre. Findet Dominik eventuell ein bisschen zynisch.
Also ich finde es halt wohlfeil, so zu tun. Genau, jetzt könnte man das einfach wegkonstruieren und als wäre das die einzige Lösung und es müssten einfach nur alle so gebildet sein, um das dann zu verstehen und dann löst sich das halt alles auf. Also ich glaube eher, das ist ein Kontinuum in den menschlichen Gesellschaften und das kriegt man einfach nicht weg. So, und die Lösung wäre dann schon eher, dass man sich einfach bewusst wird, was für ein Wir man eigentlich vor Augen hat, wenn man Wir sagt und was für einen gesellschaftlichen Zusammenhalt man eigentlich vor Augen hat, wenn man Wir sagt und welchen man sich wünscht und es offenlegt.
Okay. Oder aber sich vor Augen führt, dass dieses eine große Wir-Gefühl einfach nicht existiert und auch nie existiert hat und wir es deshalb auch gar nicht mit der ganzen ARD suchen müssen. Genau das findet aber gerade ja schon statt. Dominik Rigol macht aber jetzt noch eine spannende These auf. Er meint nämlich, dass die Tatsache, dass wir uns gerade so viel mit Spaltung und dem Wir-Gefühl beschäftigen, ein Symptom ist für etwas. Nämlich,
dass wir uns im Moment in einer Situation befinden, wo die Bundesrepublik einen neuen Herrschaftsvertrag oder einen neuen Gesellschaftsvertrag sucht und es nicht geschafft hat, einen gemeinsamen zu finden, weil es eine relativ starke nationalistische Opposition mit der AfD gibt, die einen fundamental anders gelagerten Gesellschaftsvertrag möchte in Bezug auf Migration und in Bezug auf linke oder sozialistische Kräfte. Das wäre sozusagen der Grund, warum jetzt heute so viel darüber debattiert wird. Und ein Beleg dafür, warum ich eventuell recht haben könnte, ist, wenn man sich die deutsche Geschichte seit der Gründung des Deutschen Reiches 1871 anschaut, dann wird man sehen, dass es immer in Momenten, eben wo ein neuer Herrschaftsvertrag anstand, man diese Häufung der Diskussion über, wer ist denn jetzt eigentlich Teil der inneren Friedensordnung und wer nicht und wie kann man den inneren Frieden sichern und wer nicht, man solche Diskussionen hatte.
Dominik sagt also, wir sind gerade mittendrin, ein neues Wertesystem zu verhandeln. Mittendrin. Und dieses olle, trutschige Wir-Gefühl, das behaupten wir, das gehört einfach nicht mehr dazu. Weil es auch einfach immer eine Art Illusion war. Was ja nicht heißt, dass wir die Diskussion darum jetzt komplett abwürgen wollen. Im Gegenteil. Weil die finden wir ja geil. Den Streit, den haben wir ja schon mit Michel Friedmann hochleben lassen.
beziehungsweise wir würden ihn gerne endlich mal wieder hochleben lassen, denn das ist ja eigentlich vor allem daran krank, das ist ja klar geworden. Allein durch die Tatsache, dass wir dieses aktuelle Aushandeln eines neuen Wertesystems durch die Suche nach einem Wir-Gefühl und dem Beschwören einer Spaltung klein halten wollen. Was wäre denn dann ein besserer Weg? Unser Streitexperte Daniel Privitera zum Beispiel sagt da natürlich, besser streiten.
Es ist kein Hexenwerk und es gibt keine geheimen Supermethoden, mit denen dann jedes Gespräch gut verläuft, sondern es sind einfache Sachen, aber die wirklich durchgängig und gut zu machen, das ist das Schwierige. Häufig ist es ja so in der Diskussion, du hast Meinung A, ich habe Meinung B, dann verfällt man schnell mal in so einen Modus von so einem rhetorischen Klingenkreuzen, wo man eigentlich, naja, die andere Person irgendwie ausreden lässt, weil wir sind ja alle gut erzogen und höflich und warten irgendwie, bis sie fertig ist, aber eigentlich warten wir innerlich nur darauf, dass sie endlich ruhig ist und wir dann unsere Wahrheit wie mit so einer Schubkarre ausschütten können vor der Person.
Das kann ich jetzt natürlich gar nicht aus meinem persönlichen Erleben. Nein, nein. Sorry, was war jetzt nochmal der Tipp?
Eine Übung, die man mal für sich probieren kann, wenn man das schafft und die Nerven dazu hat in einer hitzigen Diskussion, ist, dass man mal 10 Minuten lang ausschließlich Fragen stellt. Und zwar nicht so taktische Fragen, mit denen man die andere Person irgendwie kriegen will oder hinters Licht führen will oder so, sondern so richtig neugierige, offene Fragen. Ah, krass, okay, wie hast du das genau gemeint? Habe ich es richtig verstanden? Du sagst so und so. Und dann vielleicht mal fragen, was hat dich eigentlich geprägt, dass du diese Meinung hast? Also welche Erfahrungen haben dazu geführt, dass du diesen Blick auf die Dinge hast? Das bringt nochmal so eine ganz andere Tiefe rein und es bleibt eben nicht bei so einem oberflächlichen Schlagabtausch von Argumenten, die man im Zweifel schon 50 Mal von sich gegeben hat.
Okay, dann lass das doch gleich mal ausprobieren. Warum nicht exemplarisch für diese Folge? Ich packe ausnahmsweise die Wir-Gefühl weg damit Axt weg und frage ganz konstruktiv. Wer sind wir denn dann und wenn ja, wie viele? Michel Friedmann hat eine Idee.
Ich plädiere für ein sehr permeables Wir. Ich plädiere dafür, dass wenn man in einer Gruppe zusammen ist, emanzipierte, starke Ichs in dieses Wir gehen wollen und nicht Ichs, die sich anpassen müssen. Ich plädiere dafür, dass dieses Wir eben so permeabel ist, dass ich rein und rausgehen kann, ohne sanktioniert zu werden.
Und ich glaube, so vage muss man es vielleicht auch einfach lassen. Wer wir sind, das ist für jedes kleine einzelne Individuum in diesem Wir was völlig anderes. Und es ist schwer, sich an so wenig festhalten zu können. Aber sich stattdessen in ein enges Korsett aus einem nationalen Wir-Gefühl zu pressen, das findet Michel Friedmann nicht nur oll, sondern auch gefährlich.
Das ist das Wir-Gefühl des 20. Jahrhunderts. Wir sind eine Nation, wir sind ein homogenes Volk, wir sind eine Gesellschaft, auf der man sich nicht abweichend verhalten darf, sonst gibt es Sanktionen. Das war das 20. Jahrhundert. Entstanden sind 2 Weltkriege, die Shoah, Bürgerkriege, Kriege zwischen Ost und West. So. Und eine Gesellschaft, die spießig und eng war. Wir haben das schon zu großen Teilen überwunden. Die Faktizität, dass 20% unserer Bevölkerung mit irgendwelchen Migrationshintergründen in Deutschland leben und dass auch die anderen, die hier leben, moderner und vielfältiger sind, dass Schwule keine Angst haben müssen, in Frankfurt spazieren zu gehen, dass wir uns zeigen können mit unseren Identitäten. Das ist doch das, was wirklich die Schönheit der Demokratie und der Freiheit ist.
Oh, Hossa, ob dieser Worte, ich bin jetzt fast ein bisschen angefasst. Ich bin fast ein bisschen patriotisch sogar. Mir juckt's jetzt in den Fingern mit der National... Nee, ich mache jetzt lieber Schluss jetzt. Also, bevor das hier Überhand nimmt. Das war Studio Komplex. Und wer sind wir eigentlich? Wir sind die Redaktion, bestehend aus Rainer Dachselt, David Alf und Uli Sonnenschein. Wir sind aber auch das Producer-Team mit Tim Grube und Cora Bender fürs Auditive und Caroline Glomm fürs Visuelle. Vielen Dank euch allen. Wir sind außerdem Teil des Hessischen Rundfunks und viel wichtiger, wir sind auch eine kleine, feine Interessensgemeinschaft aus Zuhörerinnen und Zuhörern, die gerne wachsen darf. Also erzählt doch anderen Wirs von uns, wenn ihr Bock habt. Und schreibt uns mit Anregungen und Kritik, zum Beispiel an studiokomplex@hr.de oder per DM bei Instagram und Twitter. Denn ja, insgeheim wollen wir es doch auch nur fühlen. So ein bisschen Wir-Gefühl. Achso, und bevor ich Tschüss sage, habe ich noch einen Podcast-Tipp für alle, die Cui Bono gehört und geliebt haben, und da zähle ich tatsächlich auch zu, oder die einfach Bock auf eine sehr, sehr gute Investigativrecherche haben. Keschrau Beros zeigt uns, was da eigentlich tatsächlich abgeht bei Anonymous, also dem Hacker-Kollektiv. Über 6 Folgen geht der Podcast Legion Hacking Anonymous auf Spurensuche zu einem Kollektiv, das einfach mal Wladimir Putin den Cyberkrieg erklärt hat. Legion Hacking Anonymous könnt ihr überall hören, wo es Podcasts gibt. Und jetzt ist wirklich Schluss. Ich bin Anne-Kathrin Neutin und ich sag Tschüss.